Guten Abend von meiner Seite. Wir sind ja jetzt im zweiten Buch Mose, aber bevor ich anfange, lasst uns aufstehen zum Gebet. Mein Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort als komplettes Wort haben, dass wir dein Wort vollständig haben, Herr, und das haben wir so vielen Generationen voraus. Und ich danke dir, dass wir dein Wort unverfälscht hier haben dürfen, dass so geringe Abweichungen da sind, dass es nicht mal nennenswert ist. Herr, das ist deine Gnade, die dein Wort erhalten hat. Dort ist Gnade mit uns, weil du weißt, dass wir ohne dieses Wort nicht zurechtkommen, Herr. Und ich bitte dich, dass wir diese Bibelstunde nutzen und auch gleich den Gebetsteil nutzen, um dich zu verherrlichen, um dich anzubeten, aber auch um uns zu fragen, Herr, wie können wir dir dienen und wie können wir dich mehr in unserem Alltag erleben und mehr in unserem Alltag deinem Wort folgen und dein Wort lesen, Herr. Und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, dass du durch diesen Text jetzt in 2. Mose 14 sprichst, um uns durch die Fehler deines Volkes, aber auch die Erfolge von Mose und von dem Volk Israel zu lehren und zu überführen von Sünde und uns auch zu zeigen, wo wir vielleicht auch richtig gehandelt haben, Herr. Und dass du uns hilfst, dass wir deinem Wort mehr und mehr vertrauen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal 2. Mose 13 gehabt und da ging es darum, dass das Volk gerade so am Auszug ist, also unterwegs im Exodus ist, aus Ägypten heraus, aus der Gefangenschaft, und Gott hat sie geführt mit einer Feuersäule in der Nacht und mit einer Wolkensäule am Tag und ist vor ihnen hergegangen. Und jetzt befinden wir uns so gerade in dem Augenblick, wo sie zwar noch in Ägypten sind, also geografisch gesehen, aber schon fast draußen sind, wie wir letztes Mal das auch angeguckt haben, wenn ich da war. Wir hatten eine Karte gehabt, wo gezeigt worden ist, dass sie nicht den direkten Weg gegangen sind, zurück in ihr Land, sondern sie sind einen Umweg gegangen. Und zwar sind sie diesen Weg gegangen, weil es Gott ihnen so befohlen hat und weil sie die Philister dort waren und Gott nicht wollte, dass sie aufgeben und in den Kampf ziehen müssen. Jetzt sind wir also in 2. Mose 14. Lasst uns mal den Text gemeinsam lesen. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, und ihr könnt das anstrahlen. Das ist die Schlachter 2000 Übersetzung. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachiroth lagern zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen: Sie irrten im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharaos verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao, an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk, und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit all ihren Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachiroth gegenüber Baal-Zephon. Als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt: Lasst uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nie wieder in Ewigkeit sehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao, an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da hob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg, und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns von Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und die Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose. Soweit 2. Mose 14, das Kapitel. Dieser Text, der lässt sich gut einteilen. Also ich muss zugeben, dass die Ideen, die aus der Bibelarbeit nicht von mir unbedingt gekommen sind, sondern von meinem Lehrer. Aber ich kann ja auch seine Worte benutzen. Und ich habe den Text so in 7 Teile eingeteilt. Und daraus kristallisieren sich 3 verschiedene Parteien. Zum einen ist das das Volk Israel, zum einen ist das der Pharao oder die Ägypter, und zum dritten ist das Gott. Also es könnte noch eine 4. Partei hier sein, aber was meint ihr, welche Partei fehlt hier? Also damit es gerecht ist. Es ist Israel, der Gott Israels, Ägypten, und wer fehlt? Der Gott Ägyptens oder die Götter Ägyptens, genau. Also das fehlt hier, das wollte ich nur mal kurz bemerken, so. Das ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, dass er ja gar nicht vorkommt oder dass sie hier gar nicht vorkommen. Weil, wie wir wissen, sie keine Chance haben, weil sie tot sind, weil es sie nicht gibt. Und das stellt sich ja auch heraus, dass Gott klar überlegen ist und dadurch auch das Volk den Ägyptern überlegen ist. Der erste Teil ist in Vers 1 bis 4. Und da spricht Gott. Gott spricht zu Mose. Und zwar lesen wir, der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an der ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, und sie machten es so. Und das ist der erste Teil. Gott spricht hier zu Mose, zu dem Volk Israel durch Mose. Und wahrscheinlich ist das Volk hier gerade so in südostöstlicher Richtung unterwegs, Entschuldigung. Und jetzt machen sie gerade eine Kehrtwende oder einen Knick. Sie gehen geradewegs auf das Meer zu, was ja nicht strategisch schlau zu sein scheint, weil was sollen sie am Meer? Sie wollen ja nicht fischen gehen oder irgendwelche Boote dort zu Wasser lassen. Haben sie ja wahrscheinlich auch gar nicht. Das Ziel ist hier in diesem Moment, dass der Pharao denkt, dass das Volk eingeschlossen ist in der Wüste, also dass sie aussichtslos gefangen sind. Das war Gottes Ziel. Deswegen hat er sie zum Meer gesandt. Und somit zieht er dem Volk Israel hinterher, jagt sie und denkt, ja, jetzt habe ich eine Chance, das Volk Israel wieder entweder in die Sklaverei zu führen oder endgültig zu vernichten. Weil ihn hat es ja gereut, dass er sie hat gehen lassen. Und seinem ganzen Knechtstab hat es auch gereut. Und Gottes Ziel ist auch, sich hier durch diese Situation, durch diese scheinbar ausweglose Situation zu verherrlichen. Sich am Pharao, an den Ägyptern zu verherrlichen und ihnen zu zeigen, was für ein Gott ist. Und dass er der lebendige Gott ist, dass er Jahwe, der Gott Israels ist. Und manchmal tut Gott das auch in unserem Leben, dass er uns vor vermeintlich ausweglose Situationen stellt. Menschlich gesehen sind wir in einigen Situationen machtlos und können nichts tun. Aber wir wissen, wenn wir in der Bibel lesen, in Markus 10, Vers 27, dass wenn bei den Menschen Dinge unmöglich sind, dass bei Gott nichts unmöglich ist, dass ihm alles möglich ist. Das heißt, er bringt uns vor diese Situation. Denkt nicht, wenn ich jetzt auf mich selber schaue, ja, Gott hat mich jetzt hier verlassen, deswegen bin ich hier gelandet. Nein, das muss es nicht unbedingt heißen. Gott hat ihnen ja gesagt, geht zum Meer, lagert euch da. Gott stellt sie vor diese Situation, um sich zu verherrlichen. Nicht damit wir locker und leicht durch das Leben kommen. Das ist nicht Gottes Ziel. Und gerade in diesen Momenten, wo wir wie das Volk Israel scheinbar übers Meer blicken und zurückblicken und da ist eine Armee von Kriegern, von den Ägyptern, gerade da wächst unser Glaube, weil da wird er herausgefordert, da kommt er zum Tragen. Weil was ist ein Glaube, der vor keinem Problem steht? Was ist ein Glaube, der nicht herausgefordert wird? Dort zeigt sich der Glaube und dort wächst der Glaube auch. Das ist was wir aus diesen ersten 4 Versen mitnehmen können. Ich werde jetzt auch die anderen Teile immer etwas mehr auf uns beziehen, weil ich so im Lesen dieses Bibeltextes gesehen habe, dass man das sehr stark auf uns anwenden kann. Dass das einen sehr starken Bezug auf unser Leben hat, einen sehr starken Alltagsbezug hat. Der zweite Teil, der Pharao handelt in Vers 5 bis 9. Dann lese ich jetzt auch mal vor, den zweiten Teil. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Also hier sehen wir, wir wissen ja, weil wir den Text schon vorher gelesen haben, Gott verstockt das Herz des Pharaos, aber hier ist es sein eigenes Herz. Hier ist es geschieht das nach seinem eigenen Willen und der Knechte. Also zwar hat Gott das Herz des Pharaos verstockt, doch handelt er aus seinem eigenen Willen heraus und will sie wieder in die Gefangenschaft führen oder umbringen, wie auch immer. Bemerkenswert ist auch, dass Gott das Herz des Pharao immer wieder verstocken muss. Also hier lesen wir es einmal, dann lesen wir es noch einige Male in der Zeit, wo Gott die Plagen auf die Ägypter gesandt hat. Es ist nicht so, zack, einmal verstockt und dann ist der ägyptische König, der Pharao, nur noch so eine Marionette, die Gott irgendwie gebraucht. Zumindest ist es hier nicht so erkennbar, dass es so ist. Er macht es nicht. Er verstockt es immer wieder. Er muss es immer wieder verstocken. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich lese weiter in Vers 6. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jeden. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit all ihren Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot gegenüber Baal-Zephon. Also jetzt hat Gott wieder nach dieser Entscheidung des Pharao, wo er sein Herz wieder gegen das Volk Israel gewandt hat, verstockt. Und jetzt wird auch klar, dass die Ägypter noch immer nichts gelernt haben. Jetzt denkt man doch, jetzt müsste doch was gelernt haben. Nach 10 Plagen, wo Gott gezeigt hat, er ist der lebendige Gott, er kann tun und lassen, was er will. Nein, sie haben es auch immer nicht kapiert. Sie denken noch immer, sie können es schaffen. Er denkt noch immer, der Pharao denkt noch immer, okay, ich habe so eine Streitmacht von 600 Mann, das ist für mich kein Problem. Er hat noch immer nichts gelernt. Aber das passiert hier, weil Gott seinen Plan umsetzen will. Zum einen, er will tun, was er versprochen hat, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien und wieder in das verheißene Land zu führen. Und zum anderen will er das Böse besiegen. Das zeigt er immer wieder im Lauf der Geschichte, im Lauf seiner Heilsgeschichte mit uns Menschen, mit seinem Volk, zeigt er, dass er gegen das Böse, gegen die Sünde ankämpft. Das tut er seit dem Sündenfall. Und hier tut das auch. Der ägyptische König, der Pharao, symbolisiert hier das Böse. Er stellt das Böse dar. In ihm wird das Böse, die Sünde sichtbar. Das, was gegen Gott ist. Und diese 600 auserlesenen Streitkräfte, diese Streitwagen, waren ein Kennzeichen für diese Streitmacht der Ägypter, des Pharaos. Weil diese Streitwagen waren extrem flexibel. Das heißt, sie konnten flink und schnell angreifen. Es waren keine extrem großen Dinger, sondern es waren ganz schnelle Wagen, mit denen sie den Ägyptern hinterher nachjagen konnten. Das heißt, die Israeliten waren zwar schon vorangegangen, aber durch diese schnellen Wagen konnten sie sie schnell einholen. Und von diesen Streitwagen konnten sie Pfeil und Bogen abfeuern auf die Israeliten. Das heißt, ganz schnell von der Flanke angreifen und sie vernichten oder die Streitkräfte des Volkes Israels entwaffnen und dann das ganze Volk wieder in die Gefangenschaft führen. Und jetzt kommen wir nach diesem Vers 9, wo der Pharao auf das Volk zuläuft mit seinen Mächten, kommen wir zum Höhepunkt des israelitischen und ägyptischen Konfliktes. Also hier spitzt sich diese Situation zu. Hier sehen wir, wer die Macht hat, wer den lebendigen Gott hat, wer daran glaubt, wer an den lebendigen Gott glaubt. Und bei uns ist es auch oft so, dass zwar der Feind, der Teufel, eine viel größere Streitmacht zu haben scheint als wir oder als Gott. Wir stehen, wie schon zuvor gesagt, vor einer ausweglosen Situation, vor einer Heeresmacht, aber Gott ist größer. Das wollte ich nochmal euch jetzt in Erinnerung rufen und auch mir selber in Erinnerung rufen. Das wird hier im Lauf dieser Geschichte deutlich. Gott ist größer. Und zwar ist Gott immer der, der die Kontrolle hat. Und zwar obwohl er dem Pharao Entscheidungsfreiraum lässt, ist er dennoch der, der seinen Plan ausführen wird. Also Gott ist der, der seinen Plan zu Ende bringen wird, egal wie sich der Mensch entschieden hätte. Gott wird seinen Plan bis zur Vollendung ausführen. Am Ende wird er immer seine Allmacht zeigen. Egal vor welcher Situation wir stehen, ob es uns jetzt so geht wie den Israeliten, dass wir an dem Meer gelagert sind, Gott wird seine Allmacht immer am Ende zeigen. Und da ist mir auch dieser Vers der Christus-Hymnus in Philipper 2, das ist eines meiner Lieblingsstellen in der Bibel im Neuen Testament, eingefallen. wo steht, dass sich jedes Knie beugen wird vor Christus. Auf der Erde, unter der Erde, über der Erde. Jedes Knie wird sich beugen. Egal, ob du auf seiner Seite stehst oder nicht auf seiner Seite stehst. Und dann fand ich das so ein bisschen belustigend. Wie werden die Gesichter dabei aussehen, die sich gerade beugen? Entweder sie freuen sich, die Christen, die sich für ihn entschieden haben, freuen sich, dass er wiedergekommen ist. Vielleicht sind die auch etwas erstaunt. Ich hoffe nicht, dass wir erstaunt sein, sondern dass wir uns darauf hinsehen und dann einfach mit einem freudigen Gesicht unser Knie beugen können. Oder es sind wütende Gesichter, traurige Gesichter, auch überraschte Gesichter von Menschen, die ihr Knie nicht beugen wollen, aber nicht anders können in der Situation, weil Gott, weil Jesus Christus seine Macht zeigen wird am Ende der Tage. Der dritte Teil, das Volk schreit in Vers 10 bis 14, den lese ich jetzt auch mal wieder vor. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn, und sie sprachen zu Mose, gibt es für uns etwa keine Gräber in Ägypten, sodass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du das uns angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nie wieder sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Also jetzt zeigt das Volk wieder, wie es gestrickt ist. Sie haben Angst, sie schreien, immerhin schreien sie zu Gott, das ist schon mal ein guter Punkt. Und irgendwie ist es ja auch, klar, wir lesen das jetzt von außen und denken, ach, nicht schon wieder. Und wir wissen ja, die Stelle gelesen oder die das ganze Buch gelesen haben, wissen, es passiert immer wieder. Es wird immer wieder passieren, dass das Volk meckert, dass das Volk murrt, mit diesem alten Wort gesagt, das passt gut. Aber es ist nachvollziehbar, weil sie stehen mit dem Rücken zur Wand, mit dem Rücken stehen sie zum Meer und sind ausweglos gefangen. Doch es zeigt sich schnell hier, wie schnell sie Gottes Handeln vergessen. Er hat sie aus dieser Sklaverei geführt. Klar haben sie sich gefreut. Aber es zeigt, dass sie sehr schnell diese Wundertaten Gottes vergessen haben. Es zeigt, dass sie wenig Glauben bzw. wenig Vertrauen in Gottes Allmacht, in Gott persönlich haben. Sie wollen wieder in die Gefangenschaft zurück. Das heißt, sie verkehren den Willen Gottes, der sagt, lass mein Volk ziehen, der es zum Pharao sagt, durch Mose und durch Aaron, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Und jetzt sagen sie selber in Vers 12, denn es wäre ja für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Wie absurd das ist. Also sie beleidigen Gott, ihren Gott, der sie da rausgeführt hat, und sagen, es wäre für uns besser, jetzt den Ägyptern zu dienen, als dass wir hier sterben. Sie beleidigen Gott. Moses Antwort zum Volk ist, verändert doch mal eure Perspektive. Schaut doch nicht jetzt gerade auf die Situation. Ja, die scheint ausweglos zu sein. Und ja, ihr seid gefangen. Aber er sagt es in Vers 13, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Seht mit den Augen, schaut. Mose gebraucht hier dreimal das Verb seht oder sehen. Zum einen sagt er, jetzt seht ihr die Ägypter, aber stattdessen seht auf Gott. Seht auf Gott und dann werdet ihr die Ägypter nie wieder sehen in Ewigkeit. Also Mose kann das hier auch nur sagen, weil er selber durch eine harte Prüfungszeit gegangen ist. Gerade mit seiner Berufung, wo er am brennenden Dornbusch lernen musste, dass es nicht darauf ankommt, was kann ich nicht oder was kann ich, sondern dass es darauf ankommt, schau auf Gott. Setze den Fokus auf Gott. Er nimmt erstens die Angst, zweitens rettet er und drittens er kämpft für sein Volk, er kämpft für seine Leute, wie es hier in Vers 13 und 14 deutlich wird. Und dann im letzten Vers von diesem Teil, in Vers 14, sagt er, ihr werdet still sein, ihr werdet sprachlos sein, ihr werdet nichts tun können. Ihr werdet nichts für eure Rettung bewirken können. Das Einzige, was das Volk tun muss, ist auf Gott zu schauen. Und da sind wir wieder bei uns. Das ist exakt das, was wir tun müssen. Wir können nicht anders, weil wir nichts anderes tun können. Können wir nichts anderes tun. Steht ihr? Also wir können nichts zu unserer Rettung beitragen. Das sagen wir immer wieder. Aber leben wir auch so? Teilen wir das anderen Menschen auch so mit? Oder sagen wir ihnen, ja, du musst schon ein bisschen da was ändern und das passt da nicht ganz in deinem Leben? Nein, das ist nicht die erste Priorität, die verändert werden muss. Die erste Situation, die erste Sache, die verändert werden muss, ist der Blick. Der Blick von mir weg, von meiner Sündigkeit weg, auf Jesus, auf das Kreuz hin. Die einzige Veränderung, die wir vornehmen, ist die Perspektive. So wie Petrus. Er schaut auf Jesus, er kann auf dem Wasser laufen. Er schaut auf die Wellen, nicht mehr. Er geht unter. Und das zeigt den Reifegrad eines Christen. Ich muss lernen, in meinem Leben auf Christus zu schauen. Immer wieder. Es ist ja nicht so, ich verharre meinen Blick für immer. Sondern Sachen lenken mich ab. Es kommen Situationen vor mir, die sich zwischen mich und Jesus drängen wollen, so wie die Streitmacht von dem Pharao. Aber ich muss meinen Blick wieder auf Jesus richten. Auf Gott richten. Ich muss meine Perspektive verändern lassen. Der vierte Teil ist, Gott spricht wieder in Vers 15 bis 18. Und jetzt fragt der Herr Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Gott fragt Mose, was schreist du zu mir? Da frage ich mich zum Ersten, Mose hat doch gar nicht geschrien. Das war doch das Volk, das geschrien hat, das zu Jahwe geschrien hat. Es könnte sein, dass es hier nicht aufgeschrieben ist, dass es Mose auch getan hat. Aber was wahrscheinlicher ist, ist, dass Gott jetzt hier zu Mose spricht als Repräsentant des Volkes, was er sehr oft getan hat. Mose war sozusagen das Sprachrohr zwischen dem Volk Gottes, zwischen Israel und Jahwe. Und Gott nimmt jetzt hier nochmal Rückbezug auf die aussichtslose Situation. Na, das lesen wir in Vers 17. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Also er zählt nochmal jetzt quasi auf, er hält nochmal Mose vor Augen, was er vielleicht dann noch nicht wahrgenommen haben sollte. Es ist wirklich aussichtslos. Es sind zum einen die Ägypter, der Pharao, die Heeresmacht, die Streitwagen und die Reiter. So, als ob er ihn das nochmal vor Augen hält. Guck mal, so aussichtslos ist deine Situation gerade in diesem Moment. Und hier ist wieder das Ziel, Gott will sich verherrlichen. Gottes Verherrlichung ist wieder dieses Ziel. Er zeigt, guck mal, so aussichtslos ist deine Situation. Aber das ist kein Problem. Ich kenne die Situation. Ich wusste es im Voraus, was passieren wird. Gott verherrlicht sich exakt in den einzelnen Begebenheiten dieser ausweglosen Situation. Egal, was Schlimmes um dich steht, Gott hat die Kontrolle. Er benutzt teilweise die gleichen Hilfsmittel zu einem anderen Zweck, wie er es hier tut mit der Feuer- und mit der Wolkensäule. Erstmal führt er mit dieser Säule, mit diesen Säulen, das Volk voran oder geht dem Volk voran und er benutzt das Gleiche, um die Ägypter zu blenden und stellt sich zwischen dem Volk Israel und zwischen dem Volk Israel und der ägyptischen Heeresmacht. So ist es richtig. Und wenn du denkst, du hast recht, noch als Anwendungspunkt für uns, handel nicht wie das Volk Israel, weil als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh, das mache ich auch so oft. Wenn ich denke, oh, jetzt hatte ich recht, jetzt kann ich das wieder meinem Gegenüber vor Augen halten. Guck mal, ich habe es doch gesagt, so war das und so ist es eingetroffen. Nein, so ist das nicht unbedingt immer. Vielleicht ist die Situation noch gar nicht abgelaufen. Es ist nicht immer so, wie es zu sein scheint. Teil 5, Gott schützt sein Volk, Vers 19 bis 20. Das lese ich auch mal jetzt vor, das sind ja nur zwei Verse. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und trat hinter sie. und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie war für die einen eine Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Also, wie ich das vorher schon gesagt habe, er nutzt dieses Hilfsmittel für einen anderen Zweck. Er nutzt die Wolkensäule, aber in der Nacht, nicht am Tag. Er benutzt die gleichen Hilfsmittel für einen anderen Zweck, das habe ich schon gesagt. Also das, was das Volk Israel leitet, hält hier das Volk oder die Heeresmacht Ägyptens auf. Gott wird immer, wie er es hier tut, immer zugunsten seines Volkes handeln. Auch wenn es nicht immer so scheint. Auch wenn es vielleicht mal anders scheint. Aber er wird immer zugunsten seines Volkes handeln. Der sechste Teil, Gott rettet sein Volk in Vers 21 bis 29. Jetzt lesen wir davon, dass Gott einen Ostwind aufkommen lässt. Und kommt euch das vielleicht bekannt vor, gerade in dieser Geschichte, wo wir den Ostwind vorfinden können? Ja, wo, genau, richtig. wo die Heuschreckenplage kommt, das wird auch mit einem Ostwind dahergetrieben. Und dieser Ostwind teilt das Meer in zwei. Der Wind war so heftig, dass die Wassermassen zum einen zur rechten und zur linken Seite wie eine Mauer emporgehoben werden, dass das Volk geradeaus durchgehen konnte. Und das verhindert auch, dass die Streitwagen, von der davor die Rede war, nicht an der Flanke angreifen konnten. Das heißt, er konnte gar nicht das Volk besiegen oder zerstören. Denn dort waren die Wasser. Gott greift zum einen ein, indem er das Heer der Ägypter verwirrt. Zum anderen löst er die Räder der Streitwagen oder wie man das auch lesen kann. Also die Lesart unterscheidet sich teilweise ein bisschen. Man könnte auch übersetzen, er hemmte die Streitwagen. Das heißt, sie kamen zwar noch voran, das steht ja auch noch, sie kamen mühselig voran. Wenn die komplett gelöst werden, würden sie ja gar nicht mehr vorankommen. Das heißt, er hemmte die Streitwagen, sie konnten nicht mehr so gut rollen oder konnten nicht mehr so gut dem Volk nachjagen. Und dadurch waren sie langsamer. Und zum Dritten, er lässt das Wasser wieder zurückfließen auf die Ägypter. Also er macht es wieder rückgängig und die Ägypter gehen unter. Gott redet nicht nur, er handelt auch. Er steht zu seinem Wort, dass er sein Volk beschützen wird und alles dafür tun wird, dass er sich verherrlicht. Wunder sind für Gott kein Problem, weil er ist ja immer in der Lage, die Physik zu verändern. Er ist ja der Schöpfer dieser ganzen Dinge um uns herum. Wieso sollte das für Gott ein Problem sein? Für mich, ganz ehrlich, für mich ist das unlogisch, dass es für Gott ein Problem würde. Sein würde oder sollte. Auch so absurd wie die Frage, kann Gott etwas erschaffen, was er nicht anheben kann, wie zum Beispiel einen Felsen? Kann das Gott tun? Das ist für mich eine absurde Frage. Er kann alles. Ja, er kann alles. Also wenn dir jemand sagt, da kann dir jetzt gerade nur Gott helfen, dann sagt er was Richtiges. Dann sagt ihm, ja, du hast recht, da kann mir jetzt gerade nur Gott helfen. Und gelobt sei Gott, dass es so ist, dass kein Mensch mir helfen kann, nicht mehr ich selber kann mir helfen, nur Gott, der Allmächtige, kann helfen. Denkt daran, für Gott, wie ich anfangs schon gesagt habe, für Gott ist nichts unmöglich. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, zum siebten Teil. Das Volk glaubt. Vers 31, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Vers 31 ist hier der Schlüsselvers dieses Kapitels. Ein Ziel dieser Erzählung ist zum einen die Gottesfurcht der Israeliten, und das hat Gott hier geschafft, und zum anderen der Glaube. Und hier steht, sie glaubten an Gott. Und Gott beweist seine Macht an den Ägyptern und bewirkt somit die Ehrfurcht der Israeliten vor Gott und ihren Glauben an ihn. Und sogar Mose wird hier erwähnt, dass sie an seinen Knecht, an Gottes Knecht Mose glaubten. Selbst Moses Fehlverhalten wird hier nicht erwähnt, sondern sie glauben an ihn, sie glauben daran, dass er der Prophet, dass er der Mann, ein Mann Gottes ist. Das stellt auch seine große Bedeutung heraus, dass Mose nicht nur irgendein Dahergelaufener ist, sondern ein Berufener Gottes ist. Und für die Ägypter war es hier jetzt in diesem Moment zu spät. Als sie erkannt haben, dass sie keine Chance mehr haben, wo sie gesagt haben, welcher Vers ist das? Vers 25, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Als sie das erkannt haben, haben sie es richtig erkannt, aber leider einen Tucken zu spät, denn jetzt waren sie schon Gott hilflos ausgeliefert. Also Gott gibt den Israeliten eine Chance und das ist Gnade. Selbst sie hätten diese Chance nicht verdient. Jetzt sind wir wieder bei diesem Wort Gnade. Die Gnade überwiegt hier wieder. Und jetzt kann man das wieder auch in Bezug zu Moses, Vers 13 sehen, wo Mose sagt, ihr seht die Ägypter, seht zu Gott, seht Gott an, dann werdet ihr die Ägypter in Ewigkeit nicht sehen. Das kann man jetzt wieder hier sehen, weil wir sehen, dass die Israeliten sehen, dass die Ägypter tot sind. Sie schauen auf sie herab und sie liegen am Ufer tot, da einer nach dem anderen, werden sie angespült. Das ist das letzte Mal, wo die Ägypter sehen. Und nicht einer ist übrig gelassen worden. Das ist wiederum für uns eine Ermahnung, kehr um, triff eine Entscheidung für Gott. Kehr um von deiner Sünde, auch wenn du ein Kind Gottes bist. Kehr um, tu Buße, solange es geht, solange du lebst, solange du eine Chance hast. Und denk daran, das Ziel deines Lebens ist nicht, dass es dir gut geht oder dass du die Umwelt rettest oder was auch immer, sondern dass Gott sich durch dich verherrlicht. Das Ziel deines Lebens ist seine Verherrlichung. Das ist das einzige Ziel, das du hast. Und stell dich dem komplett zur Verfügung, so wie es Mose getan hat, indem er sich komplett darauf fokussiert hat, was Gott tut und darauf eingegangen ist, was Gott sagt. Lass uns das hier raus mitnehmen aus diesem Kapitel 14, dass wenn wir das nächste Mal lesen, das auch auf uns beziehen. Und nicht denken, was ist das für ein Volk, das bei jeder Windwehe sich in eine andere Richtung dreht, sondern lasst uns fragen, vielleicht tun wir das auch so. Vielleicht müssen wir uns ein Beispiel daran nehmen, wie Mose gehandelt hat und wie wiederum das Volk dann gehandelt hat in Vers 31, dass sie Gott fürchteten und an ihn glaubten. Amen.